Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Über 1 Milliarde Euro an sogenannter Ertüchtigungshilfe für die Ukraine. Dieser Plan der Bundesregierung ist am gestrigen Freitag bekannt geworden. Schön und gut, aber Geld wehrt halt keine Bomben ab, keine Raketen, auch keine Panzer, keine Plünderer, keine Vergewaltiger. Und so gibt es gleichermaßen Lob und Kritik an diesem Vorhaben. An einem Tag, an dem es aus den russischen, aus den Kriegsgebieten gar nicht so viel Neues zu berichten gibt. Die russische Armee scheint ihre Kräfte zusammenzuziehen für einen möglichen Großangriff auf den Südosten und Osten der Ukraine. Das ist natürlich der Schwerpunkt dieser Sendung. Derweil kämpft die Partei Die Linke nicht nur mit nachlassender Wählergunst, sondern in Hessen auch mit einem Missbrauchsskandal. Wir berichten aus Wiesbaden. Und nach einer Reportage aus der Grabeskirche in Jerusalem zum Osterfest gratulieren wir dem emeritierten Papst Benedikt zu seinem heutigen 95. Geburtstag. Ich bin Tobias Ölmeier. Guten Abend. Zur Kriegslist gehört es auch, die eigenen Opferzahlen herunterzuspielen. Das soll die Moral der Kämpfer stärken, die des Gegners zermürben und ihn taktisch im Ungewissen lassen. So machen es die Russen seit Wochen, während aus der Ukraine gar nichts bekannt wurde über die Verluste der Truppen. Jetzt hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky die Seinigen auf bis zu etwa 13.000 beziffert. Schätzungsweise 2.500 bis 3.000 Soldaten seien in Kämpfen mit den russischen Invasoren getötet worden, sagte Zelensky dem Fernsehsender CNN. Etwa 10.000 seien verwundet und es sei schwer zu sagen, wie viele von ihnen überleben werden. Alles Weitere von diesem Kriegstag von Marius Reichert.
Der Krieg ist zurück, sagen Menschen in der Hauptstadt Kiew. In der Nähe sind am Morgen Raketen eingeschlagen. Die Rede ist von mindestens einem Toten. Ärzte kämpften weiter um das Leben mehrerer Verletzter. Eigentlich hatte Russland angekündigt, sich bei seinen Angriffen auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren. Der ukrainische Präsident Zelensky erneuerte heute seine Forderung nach schweren Waffen, wie etwa Panzer. Nur so könne sich sein Land weiter verteidigen. Wenn jemand sagt, ein Jahr oder Jahre, antworte ich, sie können den Krieg viel kürzer machen. Je mehr und je schneller wir alle Waffen bekommen, die wir angefordert haben, desto stärker wird unsere Position sein und desto schneller wird Frieden kommen. Unterdessen haben die ukrainischen Behörden nach Angaben von Präsident Zelensky damit begonnen, einen Teil des Nomadenlebens wieder aufzubauen, in den Gebieten, aus denen sich die russischen Truppen zurückgezogen hätten. Wir tun alles, um unser Volk zu retten. Die Wiederherstellung des normalen Lebens in den Gebieten und Bezirken, aus denen die Besetzer vertrieben wurden, geht weiter. Aber das ist wirklich enorm viel Arbeit. 918 Siedlungen sind betroffen, die aber für uns, für die Ukraine, gleich wichtig sind. Sie wurden bereits geräumt. Geräumt bedeutet Landminen beseitigt. In den Orten soll es bald schon wieder Strom, Wasser und Gas geben, sagte Zelensky. Auch die Polizei, die Post und lokale Behörden nehmen ihre Arbeit wieder auf. Im Nordosten des Landes, etwa rund um Tschernihiw, funktionierten bereits einzelne Zugverbindungen wieder. Selbst Schulen und andere Bildungseinrichtungen sollten dort, wo dies möglich sei, wieder mit ihrer Arbeit beginnen können. Anders die Lage im Osten und Südosten der Ukraine. Dort gingen die Kämpfe auch heute weiter. Besonders im Fokus steht die Hafenstadt Mariupol. Unbestätigten Meldungen zufolge will Russland den Zugang zur Stadt massiv einschränken, und zwar ab Montag. Dann wollen russische Truppen nach ukrainischen Angaben die Stadt für die Ein- und Ausreise sperren. Außerdem soll es für eine Woche nicht möglich sein, sich innerhalb der Stadt frei zu bewegen. Das russische Militär will auf diese Weise alle ukrainischen Männer finden. Sie würden dann die russischen Truppen verstärken, Blockaden beseitigen müssen und wieder andere, die als unzuverlässig gelten würden, isoliert. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben nicht. Wo Bewohner der Hauptstadt Kiew sagen, der Krieg sei zurückgekommen, ist er für die rund 100.000 Menschen, die in Mariupol ausharren, seit Wochen hautnah. Denn auch heute funktionierten die angekündigten Fluchtkorridore offenbar nur teilweise. Die Ukraine sagt, Russland halte sich nicht an die vereinbarte Feuerpause.
Der Kreml hat US-Medienberichten zufolge eine diplomatische Note an die USA geschickt, in der Moskau vor, Zitat, unvorhersehbaren Konsequenzen aufgrund der stark gestiegenen Militärhilfe der NATO-Länder für die Ukraine warnt. Die Waffenlieferungen würden Öl ins Feuer gießen. Gut möglich, dass die Bundesregierung, allen voran der Bundeskanzler, deshalb so zögert mit der Unterstützung an Kampfmaterial. Die Debatte darum in Deutschland kocht immer weiter hoch, auch jetzt, wo eine finanzielle Unterstützung in Milliardenhöhe für die Ukraine beschlossen scheint. Nadine Lindner.
Es geht um die sogenannte Ertüchtigungshilfe. Bislang ein eher unbekannter Haushaltsposten, der jetzt aber große Diskussionen auslöst. Gestern Nachmittag am Karfreitag war überraschend bekannt geworden, dass diese sogenannte Ertüchtigungshilfe von gut 200 Millionen Euro auf 2 Milliarden Euro aufgestockt werden soll. Der Großteil, 1 Milliarde Euro, soll der Ukraine zugutekommen, unter anderem für Waffen. FDP-Finanzminister Christian Lindner bestätigte Medienmeldungen später via Twitter. Lindner schrieb, der Bundeskanzler Olaf Scholz habe dies frühzeitig angefordert. Das Geld soll, so heißt es aus der Bundesregierung, über den Nachtragshaushalt bereitgestellt werden, den die Bundesregierung Ende April vorstellen will. Erste Stimmen aus der Ampelkoalition bewerten die Pläne positiv. FDP-Außenpolitiker Alexander Graf Lambsdorff am Morgen im WDR.
In meinen Augen ist weniger entscheidend, dass dieses Gerät aus deutschen Beständen kommt, sondern dass es geeignetes Gerät ist, mit dem die Ukraine sich gegen diesen russischen Angriffskrieg verteidigen kann. Und deswegen, wenn das Geld ist, mit dem die Ukraine sich auf den Märkten versorgen kann, mit Abwehrwaffen, dann halte ich das für einen richtigen Schritt, den Olaf Scholz und Christian Lindner da gegangen sind.
SPD-Fraktionsvize Achim Post teilte via dpa mit, dass dies der richtige Schritt sei und betonte zwei Punkte. Einerseits bekomme die Ukraine die benötigten Waffen, andererseits handle man besonnen und wäge die Eskalationsfolgen ab. Allerdings wurde auch klar, dass die Pläne für die Ertüchtigungshilfen auch für die Ampelabgeordneten überraschend kamen. Das gilt auch für den ukrainischen Botschafter in Berlin, Andrei Melnik, der beklagte einen Informationsmangel bei der Aufstockung der deutschen Militärhilfe. Die Pläne würden zwar auf den ersten Blick gut klingen, seine Regierung in Kiew sei allerdings über Einzelheiten gar nicht informiert worden, so Melnik in der Welt am Sonntag. Kritik am Vorhaben kommt aus der Opposition. Am Morgen wandte sich Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch grundsätzlich gegen weitere Waffenlieferungen bzw. Aufrüstungspläne.
Mehr Waffen, mehr Geld, das wird das Problem nicht lösen. Wir sehen, eine Vergeltung folgt der anderen und es wird nicht etwa deeskaliert, sondern es wird dadurch eskaliert.
Bartsch warb für diplomatische Lösungen. Wie genau Putin dazu bewegt werden solle, sagte Bartsch allerdings nicht. Aus der Union kam ebenfalls Kritik, wenn auch mit anderem Fokus. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen nannte die 2-Milliarden-Pläne zynisch. Das Geld komme wegen der Haushaltsverhandlungen zu spät für die Ukraine und diene nur dazu, den Koalitionsfrieden zu kitten. Dem widersprach FDP-Finanzminister Christian Lindner ebenfalls auf Twitter. Zwischen der Aufstockung und Waffenlieferungen bestehe kein Zusammenhang. Trotz Lindners Hinweis ist weiterhin nicht endgültig geklärt, ob Deutschland angesichts des Milliardentopfes schwere Waffen Richtung Ukraine schickt oder nicht. Die Bundesregierung teilt schon seit längerem aus Sicherheitsgründen nicht mit, welche Waffen sie an die Ukraine liefert. FDP-Bundesjustizminister Marco Buschmann sagte nun in der Welt am Sonntag, dass er, stellvertretend für die Bundesregierung, in der Lieferung von schweren Waffen keine Gefahr sehe, dass Deutschland zur Kriegspartei werde. Im Gegenteil, das sei völkerrechtlich legitim. An der Frage, welche Waffen Deutschland liefern sollte, hatte sich in dieser Woche ein heftiger Streit innerhalb der Ampelkoalition entzündet. Drei Vorsitzende von Bundestagsausschüssen waren zu einem Treffen mit ukrainischen Parlamentariern in Lviv gereist und hatten danach auf die Lieferung von schweren Waffen gedrungen. Vor allem in der SPD-Fraktion regte sich Widerstand. Fraktionschef Rolf Mützenich widersprach brüsk. Die Politikwissenschaftlerin der FU Berlin, Sabine Kropp, mahnte in den Tagesthemen gestern, angesichts der kurzfristigen Milliardenhilfen mehr Kommunikation seitens des Kanzleramtes an.
Und zu einer guten politischen Führung gehört natürlich auch, dass die Bevölkerung, die Bürger in solchen Zeiten aufgeklärt werden, dass schwierige politische Abstimmungsprozesse erklärt werden. Denn nur so kann man dauerhaft und jetzt eben auch sehr kurzfristig das Vertrauen in die Entscheidungsfähigkeit der Bundesrepublik auch aufrechterhalten und auch in die demokratischen Institutionen.
Geld oder doch lieber Waffen für die Ukraine? Nadine Lindner war das aus unserem Hauptstadtstudio. So einen Skandal kann die Linke momentan überhaupt nicht gebrauchen. Erst Verluste bei den jüngsten Landtagswahlen, der Austritt von Galionsfigur Oskar Lafontaine, sinkende Umfragewerte und jetzt auch noch der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs gegen hessische linken Politiker. Auch die heutige Bundesvorsitzende Janine Wissler gerät unter Druck. Hintergründe und Reaktionen hat Andreas Meyer-Feist gesammelt.
Erschreckend, aber nicht überraschend, sagt der Bundessprecher der Jugendorganisation der Linken, Jakob Hammes. Schon vor einiger Zeit hatte er Opfer sexualisierter Gewalt aufgerufen, sich bei ihnen zu melden. Seit Januar rund 25 mutmaßliche Betroffene aus mehreren Landesverbänden. Nach der Veröffentlichung könnten es noch mehr werden. Vieles sei zu lange verschwiegen worden. Mangelnde Transparenz sei ein großes Problem.
Es melden sich einige Betroffene, aber vor allem melden sich auch viele Leute, die teilweise auch ein bisschen ungläubig sind, mit wem man jetzt noch vertrauenswürdig zusammenarbeiten kann, wenn einem so relevante und auch so furchterregende Informationen vorenthalten werden.
Neben Vorwürfen von sexuellen Übergriffen hätte die Jugendorganisation auch Fälle von Vergewaltigung und Machtmissbrauch geschildert bekommen. Auch die im Spiegel geschilderten Fälle zählten dazu. Jakob Hammes spricht von knapp unter 10 mutmaßlichen Tätern, die Mitglieder der hessischen Linken sein sollen. Betroffen offenbar auch der Kreisverband Wiesbaden. Hammes bezeichnete den Umgang mit den Vorwürfen dort als ein Paradebeispiel, wie es nicht gehen sollte. Die Aufarbeitung sei von Einzelnen unterbunden worden. Auch beim Landesverband habe es Widerstand gegeben. Hammes fordert von der Partei eine lückenlose Aufklärung und personelle Konsequenzen für Täter und Personen, die Täter geschützt haben oder aber auch die Aufklärung behindert haben sollen.
Sie muss sich neu aufstellen, sie muss ihre Strukturen komplett durchleuchten, sie müssen transparenter werden, Funktionäre müssen an ihren Idealen, die sie nach außen tragen, gemessen werden. Und ich glaube, das geht auch nur in einem Dialog mit dem Jugendverband und dem Studierendenverband, weil viele der Betroffenen eben bei uns aktiv sind und viele der Täter eben deutlich älter sind.
Eine der Betroffenen ist heute 22. Sie bestätigte dem HR die im Spiegel geschilderten Übergriffe in einer Zeit, als sie noch minderjährig war. Mehrmals habe sie damals das Gespräch auch mit Janine Wissler gesucht, sei aber von ihr nicht ernst genommen worden. Wissler selbst wandte sich entschieden gegen die Vorwürfe. Bei keinem der Kontakte sei der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs oder der sexuellen Gewalt erhoben worden, so Wissler. Die Betroffene schildert die Gespräche allerdings anders. Der geschäftsführende Landesvorstand der Linken spricht von schockierenden Vorwürfen. Die Partei habe Ende November 2021 Kenntnis davon bekommen und habe seitdem begonnen, die Vorwürfe auf allen Ebenen aufzuarbeiten.
Andreas Meyer-Feist aus Wiesbaden. Es ist 18.22 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Informationen am Abend. Marine Le Pen oder Emmanuel Macron? Morgen in einer Woche wissen wir, wer in den kommenden 5 Jahren Frankreichs Staatsoberhaupt sein wird. Denn dann steht die Stichwahl an zwischen den beiden. Im ersten Wahlgang vor einer Woche hatte Amtsinhaber Macron einen scheinbar komfortablen Vorsprung und doch darf er sich seiner Wiederwahl nicht sicher sein. Und so kämpft sein Team um jede Stimme, auch im benachbarten Ausland, auf dem Wochenmarkt am Place du Châtelain in Brüssel. Eine Reportage von dort von Annabelle Brockus.
Michel Martin steht hinter seinem Obststand. Die Auslage ist fast leer. Doch statt noch die restlichen Äpfel zu verkaufen, diskutiert er über Politik. Über die Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Im ersten Wahldurchgang um das Präsidentenamt lag Macron vorne. Für die Stichwahl sehen Meinungsforschende ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht so Michel Martin. Er kann sich einfach nicht vorstellen, dass die Franzosen, seine Landsleute, Marine Le Pen wählen würden.
C'est pas possible que le peuple de France fasse ça. Ça serait vraiment de mon pays que les Français soient comme ça. Non.
Er glaubt, die Franzosen seien der Familie Le Pen müde. Dennoch, gesteht er, findet er nicht alle Aussagen Le Pens falsch. Sie seien nur nicht umsetzbar.
Elle dit des choses qui sont vraies, évidemment.
Man könne weder aus dem Euro austreten, noch die Rente mit 60 einführen. Frankreich sei bereits jetzt eines der Euro-Länder, wo am wenigsten gearbeitet werde. Da müsse man jetzt nicht auch noch übertreiben. Es ist klar, bei dieser Wahl geht es nicht nur um das nächste Staatsoberhaupt Frankreichs, sondern auch um die Zukunft Europas. Das sagt jedenfalls Pierre-Alexandre Onglade. Er ist Abgeordneter in der Nationalversammlung und repräsentiert dort die Franzosen, die in den Benelux-Ländern leben. Und er gilt als Macrons Mann für Europafragen.
Le 24 avril prochain, c'est un référendum sur le projet européen.
Die Stichwahl sei ein Referendum für Europa. Emmanuel Macron steht für ein souveränes Europa, in dem die Mitgliedstaaten noch enger zusammenarbeiten. Marine Le Pen hingegen will ein sogenanntes Europa der Nationen, in dem die Nationalstaaten Kompetenzen von Brüssel zurückerhalten. Einen Austritt aus der EU oder aus der Eurozone hat Le Pen aus ihrem Wahlprogramm gestrichen. Nichtsdestotrotz, Marine Le Pens Europapolitik bedeutet eine große Gefahr für die Zukunft Europas, betont Pierre-Alexandre Anglade.
Le projet de Marine Le Pen en termes de politique économique au niveau européen, en termes de valeurs, poserait, à mon sens, un grave danger pour la pérennité du projet européen.
Deswegen ist er in Brüssel, auf dem Markt im Châtelain, wo sich Brüsseler nach der Arbeit noch schnell regionales Obst und Gemüse kaufen und sich Menschen aus verschiedenen Ländern auf ein Glas Wein oder Champagner treffen. Hier macht Pierre-Alexandre Anglade stellvertretend für Emmanuel Macron Wahlkampf. Er verteilt Flyer, sucht das Gespräch mit Franzosen. Doch das ist mühsam. Dimitri gehört zwar zu den knapp 98.000 wahlberechtigten Franzosen in Brüssel, einem Gespräch mit dem Abgeordneten weicht er aber aus. Auch einen Flyer braucht er nicht. Er ist in Eile, mit Freunden verabredet und hat sich eh längst entschieden. Es sei wie bei der letzten Stichwahl zwischen Macron und Le Pen, sagt der Schlanke mit 30er. Er wähle Macron, um den Sieg der Rechten zu verhindern, aber nicht, weil Macron sein Kandidat sei. Außerdem sei er für Europa und das lasse sich mit Le Pen nicht vereinbaren.
I'm pro Europe, so it's against my idea.
Pierre-Alexandre Anglade, der Abgeordnete aus Paris, zieht weiter über den Marktplatz unter den großen Kastanien. Die Suche nach Landsleuten, die er von Macrons Politik überzeugen kann, ist hier, mitten in Europas Hauptstadt, reine Glückssache. Die Angesprochenen kommen aus Polen, Portugal oder wie Christine aus Luxemburg. Sie ist zwar nicht wahlberechtigt, hat aber eine klare Meinung.
Wenn Le Pen kommt, dann gibt es einen weiteren Rechtsruck. Da gibt es weitere Drohungen, dass Frankreich die EU verlässt. Und das können wir uns nicht leisten.
In dem Punkt sind sich die Menschen, die über den Markt im Châtelain bummeln, einig.
Eine Reportage von Annabel Brockhus aus Brüssel. Ostern in Jerusalem. Für christliche Pilger ist das ein sehr emotionales Ereignis. Sie beten an den Orten, an denen Jesus vor über 2000 Jahren gelebt haben soll. Neben dem Ölberg und dem Kreuzweg der Via Dolorosa ist die Grabeskirche in der Altstadt der zentrale Ort für Christinnen und Christen in Jerusalem. Eva Lell berichtet von dort.
Durch ein Tor gelangt man auf den Vorplatz der Grabeskirche. Touristen und Pilger sitzen hier tagsüber auf den Stufen, genießen die Ruhe nach oder vor dem Besuch der Kirche.
Lots of emotions.
Das ist sehr emotional, Christus hier zu folgen, sagt Annette aus Nîmes in Frankreich, die gerade in der Kirche war. Ich komme hier Christus als Menschen näher. Ich weiß, Christus ist Gott und Mensch, aber hier entdecke ich ihn mehr als Menschen. Gleich am Eingang der Kirche, etwas erhöht am Boden, ist der Salbungsstein. Also die Steinplatte, auf der Jesus nach der Kreuzigung gesalbt worden sein soll. Die Menschen knien hier nieder, berühren und küssen die rechteckige Platte. Laura, eine Frau mittleren Alters, kommt aus Madrid in Spanien und besucht mit einigen Freundinnen die Grabeskirche. Sie hat bereits den Berg Gethsemane besucht, den Kreuzweg. Es gibt nicht das eine Osterprogramm für Christen in Jerusalem. An vielen Orten, in vielen Kirchen werden Messen zelebriert, zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Sprachen. Die Grabeskirche ist der Ort, an dem Jesus gekreuzigt und begraben worden und auferstanden sein soll. Der Ort ist etwas sehr Besonderes. Es ist der Ort, an dem alles passiert ist. Ich kann meine Gefühle nicht mit Worten beschreiben. Es sind tiefe Gefühle, Glück. Es ist etwas sehr Besonderes, hier zu sein. Am Karfreitagmorgen war es zu Auseinandersetzungen auf dem Tempelberg vor und in der Al-Aqsa-Moschee gekommen. Israelische Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas und Gummigeschossen gegen Palästinenser vor, die Steine und Feuerwerkskörper in Richtung der jüdischen Klagemauer geworfen haben. Über 150 Palästinenser wurden verletzt und 3 Polizisten. Über 400 Palästinenser wurden verhaftet. Ostern, das jüdische Pessachfest und der muslimische Fastenmonat Ramadan. All das findet in diesem Jahr gleichzeitig statt und führt zu Spannungen. Laura machen die Zusammenstöße vom Freitagmorgen keine Sorgen. Nein, ich habe keine Angst. Das passiert nur dort, auf dem Tempelberg, nicht hier. Wir sind nicht in Gefahr. Es stimmt, dass es da Spannungen gibt, aber das kommt immer wieder vor. Die Grabeskirche hat eine Besonderheit, die auf europäische Christen befremdlich wirkt. Die Osternacht, also die Messe, in der die Auferstehung Jesu gefeiert wird, findet hier bereits am Morgen des Karsamstags statt. Pater Stefan Strecker von den Schönfeld-Patres aus München ist zum dritten Mal über Ostern in Jerusalem. Er erklärt, dass das mit dem Vertrag zusammenhängt, den die 7 verschiedenen christlichen Konfessionen der Grabeskirche vor langer Zeit geschlossen haben.
Ich glaube, wir dürfen sehr froh sein, dass wir diesen Status quo als Vertrag haben. Denn er hat für auf Jahrhunderte hin quasi Regelungen geschaffen, wie man mit den Gottesdiensten so umgeht, dass sie nicht dauernd zur Ursache von irgendwelchen Unverbindlichkeiten oder Konflikten führen. Und die Status quo-Regelung Mitte des 19. Jahrhunderts hatte damals eine lateinische Auferstehungsfeier am Karsamstag der lateinischen Kirche in der Tradition.
Nach 2 Jahren Pandemie sind wieder ausländische Gäste zu Ostern in Jerusalem. Manche Gottesdienste sind voll, aber meistens ist es angenehm für Touristen und Pilger in der Altstadt. Denn das Vorpandemieniveau mit Touristenrekordzahlen erreicht Jerusalem an diesem Wochenende nicht.
Eva Lell über Ostern in Jerusalem. Im Vatikan in Rom hat Josef Aloysius Ratzinger 7-mal als Papst die Ostermesse gehalten, bis zu seinem Amtsverzicht im Februar 2013. Seither hat sich Benedikt der 16. weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Heute ist er in seinem Ruhesitz 95 Jahre alt geworden. Jörg Seiselberg zum Ehrentag Benedettos.
Abgeschirmt von der Öffentlichkeit lebt Josef Ratzinger seit 9 Jahren im Kloster Mater Ecclesiae in den Grünanlagen des Vatikans. Interviews gibt Benedikt seit langem nicht, nur selten empfängt er Besuch. Gelegentlich schauen alte Vertraute vorbei, wie sein ehemaliger Sprecher Pater Lombardi. Er lebt einen Benedikt, erzählt er, der trotz seines hohen Alters geistig noch voll auf der Höhe sei. Es geht ihm sehr gut dafür, dass er 95 Jahre alt ist. Er ist absolut klar im Geist, er hat zwar Schwierigkeiten zu gehen und hat auch eine sehr schwache Stimme, aber er drückt sich perfekt aus. Er sei, sagt Lombardi, beeindruckt gewesen, wie Benedikt beispielsweise vor kurzem eine Stunde lang konzentriert diskutiert habe mit Preisträgern des Josef-Ratzinger-Preises über anspruchsvolle philosophische und theologische Fragen. Das Fleisch werde schwächer, der Geist aber sei nach wie vor stark. Ich habe wirklich den Eindruck einer Person, die absolut bewusst und klar sein hohes Alter lebt, im Gebet und im Nachdenken. Für Benedikt ist es ein Geburtstag in schwierigen Zeiten. Die Schatten der Vorwürfe gegen ihn vom Anfang des Jahres im Zusammenhang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten sind nicht verzogen. Theologieprofessor Michael Seewald von der Universität Münster sagt sogar:
Ich glaube, dass Papst Benedikt das Bild, das sich die Nachwelt von ihm machen wird, durch sein Handeln im Kontext der Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in München und Freising nachhaltig beschädigt hat.
Die Gutachter in München hatten Benedikt vorgehalten, über eine Sitzung, in der es um einen Missbrauchstäter ging, die Unwahrheit gesagt zu haben. Der emeritierte Papst räumte zwar den Fehler in seiner Aussage ein, sein Privatsekretär Genswein aber begründete diesen Fehler mit einem Zitat »versehen in der redaktionellen Bearbeitung«. Die Opfer sexueller Gewalt bat Benedikt in seiner Stellungnahme um Entschuldigung. Er vermied allerdings ein Eingeständnis persönlichen Fehlverhaltens. Theologieprofessor Seewald sagt:
Insgesamt ist dadurch in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden, als ob etwas vertuscht werde und als ob Verantwortlichkeiten nicht benannt und nicht eingestanden werden. In der Tat tut Benedikt XVI. Sich schwer damit, auch persönliche Verantwortlichkeiten zu benennen.
Seine Freunde und Unterstützer dagegen verteidigen Josef Ratzinger und erinnern daran, dass Benedikt vor mehr als 10 Jahren der erste Papst war, der sich mit Missbrauchsopfern getroffen und in der katholischen Kirche Schritte zur Aufarbeitung eingeleitet hat. Im Übrigen meint sein ehemaliger Sprecher Pater Lombardi, werde Benedikt in seiner Heimat strenger beurteilt als anderswo. Was das Klima in Deutschland anbelangt, ist es ein bisschen das Problem der Deutschen. Hier in Italien und in vielen anderen Teilen der Welt sind die Zuneigung und Wertschätzung für ihn nach wie vor sehr groß. Der Wert seiner Theologie, auch seiner Enzykliken und seiner Predigten, das ist ein Wert, der bleibt. Ob Papst Franziskus heute in Mater Ecclesiae Benedikt persönlich zu dessen Festtag gratulieren wird, lässt der Vatikan offen. Eine große Feier allerdings ist ausgeschlossen, was weder dem Alter des Jubilars noch den äußeren Umständen geschuldet ist, sondern dem christlichen Glauben. Wie vor 95 Jahren bei der Geburt Josef Ratzingers in Marklam Inn ist heute Karsamstag. Für Christen der Tag des Innehaltens und des Nachdenkens, vor den Freuden der Auferstehung und des Osterfestes.
Er feiert also nicht, er begeht seinen 95. Geburtstag, der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ein Beitrag von Jörg Seiselberg. Und damit zum Sport, zu Astrid Ravol und zu einem Schützenfest in der Fußball-Bundesliga.
Spieltag 30 in der Bundesliga und wirklich, Borussia Dortmund kann dank einer Gala-Vorstellung für die Champions League planen. Eine Woche vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern München brilliert der BVB mit einem Torfestival gegen den VfL Wolfsburg. Jan Wochner.
Wer weiß, wie dieses Fußballspiel gelaufen wäre, hätte der VfL Wolfsburg seine große Torchance nach 3 Minuten genutzt. Lukas Metscher aber scheiterte aus Kurzdistanz an BVB-Keeper Kobel. Was folgte, waren Dortmunder Festspiele. Bundesliga-Debütant Tom Rothe, 17 Jahre jung, brachte den BVB per Kopf in Führung. Witzel, Akanji, Can und Haaland schraubten das Ergebnis binnen einer Viertelstunde zum 5-0 Pausenstand hoch. Nach dem Wechsel traf wieder Haaland sogar zum 6-0. Wolfsburg kam durch Riedle Baku immerhin noch zum Ehrentreffer. Am Ende steht aber eine Gala des BVB. Dortmund ist die Champions-League-Qualifikation nur noch theoretisch zu nehmen.
Auch der SC Freiburg hat früh die Weichen in Richtung Erfolg gestellt. Die Partie gegen den VfL Bochum sah Günther Schroth.
Sehr frühe Führung in diesem Spiel für den SC Freiburg. 1-0 durch Lukas Kübler, klasse bedient von Chico Höfler. 5. Minute und keine 11 Minuten später, 16. das 2-0 durch Roland Scholloy, der gar auf 3-0 erhöht, schon in der 53. Minute. Dann musste Stafelidis, der Bochumer, nach einem harten Foul an Scholloy vom Platz. Die rote Karte geht völlig in Ordnung. Zwar regte sich der Gästetrainer Thomas Reis mächtig darüber auf, aber er hatte nicht recht, musste ebenfalls mit roter Karte auf die Tribüne. Freiburg schlägt Bochum 3-0.
Mit vielen taktischen und auch psychischen Kniffen hat Trainer Felix Magath seiner Hertha zu einem Auswärtserfolg verholfen. Hier eine Umstellung, da eine Motivation. Und schon ist der Sieg in Augsburg da, Taufik Khalil.
Mit 1-0 gewinnen die Hauptstädter beim FC Augsburg. Und das am Ende vielleicht etwas glücklich, denn über die gesamten 90 Minuten waren die Schwaben sicherlich die etwas aktivere Mannschaft mit den besseren Möglichkeiten. Nach 20 Minuten hätte Augsburg schon führen müssen, dann aber der Umschwung bei der Hertha, für die es keine Ausreden mehr gab, so Trainer Felix Magath. Er wollte Führungsspieler, die vorangehen. Kevin Prinz Boateng hat es getan, hat Härte reingebracht, hat den Augsburgern den Schneid abgekauft. Zu Beginn der zweiten Hälfte der FCA schläfrig. Suat Serdar genau im richtigen Moment schaufelt den Ball rein mit der Hacke zur 1-0-Führung. Dabei bleibt es, weil die Augsburger aus ihren Möglichkeiten nichts machen.
Nächste Woche spielt die Hertha dann gegen Stuttgart und das ist umso bitterer für den VfB, denn weil der selbst nur unentschieden gegen Mainz spielte, sind die Schwaben jetzt in der Tabelle hinter der Hertha. Julia Metzner.
Der VfB hat hier die Punkte liegen lassen, die wichtigen Punkte im Abstiegskampf. Nach einer Tor- und ereignislosen ersten Hälfte kam der VfB aktiver und mutiger aus der Kabine und kam auch gleich zu 2 Chancen. Tomasch und Führich vergaben aber kurz nach wieder Anpfiff. Und dann hatte der VfB richtig Glück, als der Kopfball von Dominik Kohr am Innenpfosten landete und von dort in die Arme des Stuttgarter Torwarts Müller prallte. Die Mainzer vergaben in der Schlussphase fast schon fahrlässig den Siegtreffer. Am Ende ein 0-0, das vor allem viel zu wenig für den VfB Stuttgart im Abstiegskampf ist.
Er war der Gerd Müller des Ostens, der DDR-Rekordtorschütze Joachim Streich. Nach kurzer schwerer Krebskrankheit ist der 71-Jährige nun verstorben. Frank Martin erinnert an diese große Fußballikone.
Mit Joachim Streich verliert der Fußball-Osten einen ganz großen seiner Zunft. Strich, wie er vor allem beim 1. FC Magdeburg gerufen wurde, war Rekordnationalspieler der ehemaligen DDR und Rekordtorschütze in der Oberliga. 229 Tore erzielte Streich, der ein typischer Strafraumspieler gewesen war. Joachim Streich begann seine Karriere in Wismar, spielte beim FC Hansa Rostock, ehe er 1975 zum 1. FC Magdeburg wechselte. Beim FCM sorgte Streich mit seinen Toren auch auf internationaler Bühne für Aufsehen, wurde zum Gerd Müller des Ostens. Nach seiner aktiven Zeit versuchte sich Streich als Trainer beim FCM, Eintracht Braunschweig und in Zwickau.
Paris-Roubaix, das ist seit einem Jahr jetzt auch der Radsport-Klassiker, noch nicht, aber das Radsportrennen für Frauen. Holger Gerska weiß, wer die zweite Auflage gewinnen konnte.
18 Grad und Sonnenschein und ein spannendes Finale im historischen Radstadion von Roubaix. Allerdings nur um Platz 2. Denn die Siegerin kam allein an. Elisa Longo Borghini, die Olympiadritte aus Italien, hatte 34 Kilometer vor dem Ziel attackiert und einen knappen Vorsprung bis ins Ziel behauptet. Platz 2 ersprintete 23 Sekunden später die Siegerin der Flandern-Rundfahrt, die belgische Meisterin Charlotte Kopecky. Die deutschen Frauen spielten erwartungsgemäß nur Nebenrollen. Mit Lisa Brennauer fehlte die vierte des vergangenen Jahres. Die Olympiasiegerin mit dem Bahnvierer hat sich eine Corona-Infektion eingefangen. Lisa Klein, ebenfalls in Tokio mit Olympiagold dekoriert, musste sich vor wenigen Wochen einer Handoperation unterziehen. Da ist ein Kopfsteinpflasterrennen natürlich Gift. Aber eine dritte Olympiasiegerin fuhr bis zuletzt vorn mit. Letztlich schaffte Franziska Brauser als beste Deutsche einen guten 12. Platz.
Und gleich ab 19.10 Uhr nehme ich Sie noch mit nach Kasachstan und auf die Seychellen. Sport am Samstag. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Vielen Dank, Astrid Rawohl. Und das waren diese Informationen am Abend. Ein schönes Osterfest wünscht Ihnen Tobias Oehlmeier.